Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue mit dem Mann, der wie ein Brother from another mother mit mir jetzt eine kleine Filmreihe bespricht, nämlich der gute Clemens ist hier. Hallo Clemens.
Ja, hallo Gregor. Schön, dass ich hier sein kann und dass ich dich mit diesem Crossover überrumpeln konnte. Ich war mir unsicher, weil ich dich ja in letzter Zeit sehr podcastmäßig belästigt hatte, aber du hattest ja gesagt und deshalb.
Ja. Immer, du weißt doch, wenn ich stell mir ein Mikro hin, 3 Uhr morgens, ich fange an reinzureden und so, das kann auch zu Problemen führen, aber in dem Fall nicht, dass wir Ärger noch oder ich Ärger mit der Polizei bekomme, denn darum geht's in dieser Filmreihe, über die wir reden wollen. Wir beide wollen nämlich über die Lethal Weapon Filme reden, so im Laufe dieses Jahres, und wir fangen jetzt mit dem ersten Teil hier bei Dinge von Interesse an, der zweite Teil wird dann bei dir bei Erfolge zu hören sein, der dritte Teil dann wieder bei mir, der vierte bei dir und wenn dann irgendwann der fünfte kommen sollte, gehe ich als Gewinner nach Anzahl aus der ganzen Geschichte raus.
Je nachdem, wie der fünfte Film wird, könntest du dann auch der Verlierer sein.
Also das könnte auch sein, Das könnte auch sein.
Wir schreiben das Drehbuch für den sechsten dann, wenn der fünfte schlecht wird, oder? Das können wir ja eigentlich...
Ja, aber meinst du denn, dass die etwas zu alt für den Kram werden? Meinst du das?
Könnte ich mir nicht vorstellen. Nee, könnte ich mir nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und so dachten wir uns das so lose, so im Rahmen für so dieses Jahr wollen wir das so machen, so schön abwechselnd rumcrossovern und einfach ein bisschen über eine der Action-Filmreihen der 80er, 90er Jahre reden, die, das kann ich dir schon mal sagen, an mir sehr lange vorbeigegangen ist. Ich glaube, ich habe erst in den 2000er Jahren bei einem Kumpel zum ersten Mal die Lethal Weapon Filme gesehen.
Soll ich dir was sagen? Bei mir wird es wahrscheinlich ähnlich sein, weil Lethal Weapon, zwei stahlharte Profis, wir sind ja zwei stahlharte Profis.
Ja.
Nehme ich an, also nicht gerostet, wir sind vielleicht auch knallharte Profis.
Wir niemand sind zwei weiß. Stahlharte Podcast-Profis.
Sehr gut, genau, so kann man es sagen. Weil den Film konnte ich auch beim Erscheinen nicht wirklich sehen, weil da war ich ein Jahr alt, 1987, und das wäre, glaube ich, ein bisschen heftig. Ich weiß, so viele so Akte X mit 6 gesehen, aber Lethal Weapon mit einem Jahr hätte ich...
Nee. Also, es ist, obwohl das gar nicht stimmt, das stelle ich gerade fest. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich mich selbst der Lüge bezichtigt, weil ich habe die ersten drei Filme erst viel später, also in den 2000er Jahren gesehen. Ja. Aber ich war in dem vierten Film tatsächlich im Kino drin, als der, ich weiß nicht, 97, 98 rausgekommen ist. Ja. Und das war dann mein erster Lethal Weapon Film. Und ich weiß nicht, warum ich dann noch Jahre gebraucht habe, bis mich dann, weil ich den toll fand, bis mich dann ein Kumpel quasi, Mensch, müssen wir mal ein paar Lethal Weapon mal mit zusammen gucken. Also kannte ich den vierten, aber irgendwie, weiß ich nicht, dauerte es bei mir noch, bis ich die ersten drei dann in meinen 20ern gesehen habe. Und heute sage ich dir, weil du es gerade so schön erwähnt hast, das Jahr 1987, mein Gott, was war das für ein Kinojahr, bitte sehr. Das Jahr 1987 war, hast du dir mal so roundabout angeguckt, was da so rausgekommen
ist? Habe ich nicht, aber wahrscheinlich auch viel Action und Science Fiction würde ich jetzt grob schätzen. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Es ist wirklich unglaublich beeindruckend, was da rausgekommen ist. Da haben wir natürlich so Sachen wie, ich lese mal ein paar vor, die rauskamen. Ne? Also Wall Street, Dirty Dancing, Robocop, Good Morning Vietnam kam raus. Angel Heart, No Way Out kam da raus. Dann haben wir noch Der Sizilianer. Gut, aber nein, es kommt noch.
Das sagt mir gar nichts.
Natürlich Lethal Weapon kam in die Kinos. Dann Der letzte Kaiser, Bad Taste, Over the Top kam in die Kinos. Die Reise ins Ich, Die Hexen von Eastwick, Tanz der Teufel 2, Predator.
Klassiker,
krass. Predator, Mann. Predator. Masters of the Universe. Der Masters of the Universe-Film, Alter. Running Man, nur noch, um nochmal einen Film zu troppen. Der erste Hellraiser-Film. Lost Boys, Die Unbestechlichen, Spaceballs, Full Metal Jacket und Beverly Hills Cop 2. Nur mal, um ein paar zu erwähnen. Wahnsinn, oder?
Das ist echt krass. Vielleicht sollten wir mal so Kinojahre durchgehen. Also, das wäre ja was für eine andere Folge.
Ey, wirklich? Das wäre krass. Das wäre was für eine Folge, sag ich dir. Ja, weil ich bin wirklich mal so die 80er Jahre so durchgegangen und ich habe kein Jahr gefunden, wo es sich so krass geballt hat wie 1987. Das muss irgendwie so, das war nicht nur das Jahr meiner Einschulung.
Vielleicht war das so dieses Kreative und Geld war da, ja, in Hollywood und überhaupt.
Das muss so sein. Also ich habe jetzt eben auch ein bisschen Pausen gelassen, weil ich auch ein bisschen, da waren noch viel mehr Filme in der Liste.
Aber sind so die man
ja. Die so jeder kennt. Ich meine, alleine Robocop, Predator, Lethal Weapon.
Robocop hatte ich neulich gesehen, lief auf Arte oder so. Ja. Ich hatte den, glaube ich, auch erst ein oder zweimal gesehen, aber ich fand das heftig, wie hart dieser Film ist. Mhm. So von diesen, ist fast schon so splattermäßig aus kurzen Distanzen Dinger. Ich hatte das gar nicht so auf. Ich dachte halt, okay, war ein recht harter Action- und Polizei- und so Film. Mhm. Aber das ist. Also, und es sind gar nicht so viele Szenen, die so sind, aber die brennen sich ein. Das ist schon, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, war ich ein bisschen unvorbereitet.
Ja,
aber hat mich erwischt,
der Film. Es waren ja auch so auch ein bisschen das Jahrzehnt von so diesen Buddy-Filmen, weißt du, so zwei Partner, so Terence Hill und Bud Spencer. Mhm. Ne? Ja. Und es gibt ja auch andere Sachen, wo so Cops quasi zusammen sind, hier nur 48 Stunden oder genau. Wenn man es jetzt mal ganz weit, wenn wir jetzt mal ganz wild sind, sowas wie Men in Black wäre ja auch.
Ja, geht in die Richtung.
Oder Bad Boys.
Ne? Bad Boys,
genau. Bad Boys auf jeden Fall. Oder gerade auch im Serienbereich. Ich meine, überleg mal, Miami Vice, Starsky und Hutch. Also so, dass zwei etwas ungleiche Cops oder überhaupt so Buddies zusammen agieren. Das ist halt eine Filmformel, die einfach funktioniert. Halt, ne? Gegensätze ziehen sich an.
Ja.
Und das geht da einer langen Tradition einher, aber Lethal Weapon ist da schon so ein Meisterstück. Gerade weil diese Beziehung zwischen Riggs und Murtaugh, kongenial gespielt von Mel Gibson und Danny Glover, einfach Wahnsinn ist. Also das habe ich jetzt auch im Rewatch des ersten Films wieder gemerkt, wie unfassbar gut diese beiden Rollen, aber auch diese beiden Schauspieler miteinander funktionieren. Das ist Wahnsinn.
Ja, es ist, war das sogar die erste gemeinsame Szene jetzt im Film, wo Mel Gibson da irgendwie im Polizeibüro steht und dann hat er eine Waffe.
Da muss ich, obwohl ich
darf ich vorstellen, dein neuer Partner.
Da muss ich, obwohl ich ehrlich gesagt so ein bisschen auch an Loaded Weapon denken musste, die Komödie, die in den 90er Jahren kam, ich glaube 93 kam die raus, mit Emilio.
Samuel L. Jackson,
Jackson, genau, und William Shatner als General Motors. Genau, und das ist ja eine Persiflage oder verhunde Pipelung, wie man in den 90ern sagte, von den Lethal Weapon Filmen, und da sind halt so viele Szenen drin, wie dieses zum Beispiel diese variable Größe des Wohnmobils, in dem des Wohnwagens, in dem der Riggs wohnt, das ja auch von innen wie die TARDIS größer ist als von außen. Das ist
wirklich recht groß von innen,
Also, und das bei dieser Szene, dieses erste Aufeinandertreffen mit Fluppe, und er denkt, er ist da ein Verbrecher und so, und hat eigentlich das klar. Es sind so viele Tropes auch in diesem Film, weißt du, der Partner, der kurz vor seiner Rente steht und jetzt keinen Fehler mehr machen möchte und dann Angst hat, auf dem letzten Meter noch erschossen zu werden. So, weißt du, er starb 3 Tage vor seiner Pensionierung. Der totale Albtraum. Ich habe mal zu dem Film hier mal in so 2-3 Sätzen die Story von dem Film.
Ja.
Pass auf, die ist super geschrieben hier. Um den Tod einer jungen Frau aufzuklären, schickt das LAPD den alternden Familienvater Detective Murtaugh zusammen mit dem suizidgefährdeten Vietnam-Veteran Detective Martin Riggs zum Tatort. Sieht anfangs wie ein Selbstmord aus und puppt sich aber schnell als brutalen Mord mit Drogenhintergrund. Und was genau hat Murtaughs alter Freund Hunsaker damit zu tun? Es ist einfach sehr schlecht geschrieben. Ja. Ehe sie sich versehen, trachten die gesamte Drogenunterwelt nach dem Leben der beiden Cops. Ich muss das jetzt ein bisschen improvisieren, weil das war wirklich ein bisschen komisch geschrieben. Aber ich finde es einfach eine super kurze, knappige Zusammenfassung von der ganzen Geschichte, was wir hier sehen.
Ne? Das stimmt, aber was man sagen muss, diese Zusammenfassung wird vielleicht der Handlung gerecht, aber nicht dem Wirken der beiden Charaktere. Nein. Also wenn ich das so lesen würde, würde ich sagen, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Also das wird irgendwie diesen Zwischenspiel, wie beide miteinander agieren, nicht, aber kann es vielleicht auch gar nicht gerecht werden. Weil wenn man das so hört, denkt man, irgend so ein Action-Ding, was...
Ja, aber ich finde die Rollenbeschreibung der beiden super. Der alternde Familienvater und der suizidgefährdete Vietnam-Veteran. Das möchte auch vorgestellt werden. Guten Tag. Das ist Chaos und Körperverletzung. Er ist Chaos, ich bin Körperverletzung. So stehen sie sich ja später in den Filmen vor.
Ja,
was mir beim ersten Film gleich zu Beginn aufgefallen ist, ist übrigens Richard Donner, ne, der hier Regie geführt hat. Er ist auch so ein, wirklich ein richtig geiler Regisseur. Ne? Ja. Also wenn man sich auch so sonst anguckt, was Richard Donner sonst noch als Regisseur gemacht hat, und Shane Black hat es ja auch geschrieben, der witzigerweise auch in Predator zumindest auch eine größere Rolle gespielt hat. Mhm. Aber Richard Donner, der war auch der Regisseur von Das Omen, von dem ersten Superman-Film, von den Goonies, Die Geister, die ich rief, natürlich die Lethal Weapon-Filme, Assassins, genau. Die Killer, ja. Fletchers Vision, also er hat auch viel mit Mel Gibson dann gearbeitet. Ja. Ist leider vor 2 Jahren verstorben, deshalb heißt es ja jetzt, wenn jetzt der fünfte Lethal Weapon-Film kommt, dann wird es wohl Mel Gibson sein, der die Regie übernimmt, was durchaus eine gute Wahl ist, weil Regie kann er halt, genau. Ne? Was ich gleich zu Beginn des Films ganz vergessen habe wieder, ist, dass der Film ja an Weihnachten spielt.
Genau. Vor Weihnachten allen da draußen. Nach oder vorträglich.
Also. Richtig, richtig. Aber es fühlt sich, ich meine, es wird erwähnt, wir hören auch Jingle Bells und wir hören so ein bisschen Weihnachtsmusik und es wird halt erwähnt, aber es sieht einfach aus wie Kalifornien Sommer mit Jacken an.
Weißt du? Also, ja, also richtig, es ist, ja, ich würde, ja, hier in Nakatomi Plaza ist der weihnachtlichere Actionfilm vielleicht, weil hier ist es so, man sieht auch, glaube ich, einmal den Tannenbaum, aber es ist halt wirklich nur so, es spielt zu dem Zeitpunkt, aber es wird nicht so in die Handlung, dass es so von Belang ist. Also es könnte jetzt auch im Herbst spielen, das würde jetzt, also
ja, irgendwie, ja,
also muss nicht unbedingt an Weihnachten sein.
Ich hätte es auch echt wieder völlig vergessen, dass das irgendwie so an Weihnachten spielen soll, weil es halt so als
Jingle Bells, Jingle Bells, ich fäng ja so früh, aber das mag ich, den Beginn, weil der hat schon diese Tragik, er das, ja, es ist Weihnachtenlied, aber die Bilder sprechen die andere Sprache, das ist so dieses, das, aber es passt zusammen, weißt du, dieses ein bisschen schräg verrutscht das Bild zum Ton sozusagen und dann die Szene, wo sie da Spoiler, runterspringt, das ist für mich auch, irgendwie ist es für mich die Mutter aller Ein Mensch fällt auf einem Auto-Szene. Ja. Oder ich weiß nicht, wie viele danach kamen, vielleicht waren auch schon davor irgendwie, aber das ist für mich das, dieses Geräusch und Ding, das ist für mich der Beginn Little Weapon 1. Das ist, weiß ich nicht, das merkt man sich einfach, die Szene.
Definitiv, also, das ist Amanda Hanzecker, wie wir dann später erfahren, die witzigerweise, sie ist die Tochter halt von einem ehemaligen Vietnam-Kriegsveteran von Myrto, und das ist dann die Verbindung dazu, und sie wird hier immer so als Prostituierte beschrieben, ne, und so Abschlussklasse, Jahrgang 83 und so, wir sehen ja später noch das Jahrbuch von ihr. Wir sehen, wie sie Drogen konsumiert in diesem Hochhaus und dann nur sich auf den Schornstein stellt und dann sagt, Mensch, hier in Men in Black kann doch die Schabe hier runterspringen, kann ich das auch? Nein, und dieser Sturz, den hat die Schauspielerin ja wirklich gedreht. Die ist natürlich unten in so ein Kissen gefallen und so. Genau. Ne? Aber es sieht so krass aus, ne? Dieses Runterfallen, dieser Stunt, und wenn sie dann da unten auf dem Auto liegt und so, das ist echt krass. Das ist auch so intensiv, weil der Aufschlag wird ja nicht gezeigt, sondern wird von innen aus dem Inneren des Autos.
Genau, aus dem Inneren. Man sieht nur dieses eingebeulte Dach dann, wie es so.
Ja, ist total super. Also das ist wirklich ein ganz krasser Anfang halt, und auch so die Vorstellung der Figuren, so dieses, die sind ja, die Gegensätzlichkeit basiert ja auch daran, dass Myrto hat halt ein Familienleben, ne? Der hat Frau, der hat nette Kinder, ein Haus und so, und ist offensichtlich, das ist faszinierend, der ist 50 und der will in Rente. Das ist auch mein Traum.
Das, ne? Aber da bin ich auch drüber gestolpert. Ja. Okay, vielleicht ist es so bei Polizisten in Amerika, dass die halt, oder ich dachte dann, okay, die werden dann halt in den Innendienst irgendwie an den Schreibtisch versetzt und
so. Machen wirkt da es halt, aber nicht.
Aber irgendwie wirkt es so, ne, Rente und ist dann bald, hat's Arbeitsleben dann hinter sich.
Also es ist ja dieses Trope, dass er permanent sagt, er ist zu alt für den Kram. Genau. Ne? Also Myrto ist 50 und geht in Rente. Das muss irgendwie so ein Ami-Ding auch sein mit der Polizei, weil ich habe auch in anderen Polizeiserien häufiger mal sowas gehört wie 15 Jahre Pensionierung. Bei The Shield zum Beispiel haben sie das auch immer so gehabt, dass das irgendwie so das Erste ist, wo man in Rente gehen kann, wenn man irgendwie 15 Dienstjahre voll hat, was ehrlich gesagt auf so ein Menschenleben gesehen oder so ein Arbeitsleben gesehen gar nicht so viel ist halt, ne? Und da stolper auch immer drüber, dass er erst 50 ist, und noch mehr stolper ich darüber, dass Danny Glover 40 war, als er den Film gedreht hat.
Ja, also er sieht wirklich älter aussah, ja. Weil, keine Ahnung, wer hätte eine andere Frisur gehabt, irgendwie mit dem Schnurrbart anders und Klamotten vor allen Dingen anders, dann hätte er da auch wie 40 oder so wirken können, aber man wollte das ja auch, dass er dann halt in 50ern spielt. Und,
Alter, ja. Clemens, ich bin 2 Jahre älter als Myrto, also als Danny Glover da war und ich sehe Danny Glover und sage, so erwachsen. Und dann gucke ich mich an, weißt du, und denke so, oh, ein neues Masters-T-Shirt wäre doch auch mal ganz geil. Ne, weißt du, also das ist echt passend zum Jahr 87. Das hat mich so total fertig gemacht. Ich habe es dir ja auch dann zwischendurch mal geschrieben genau. Und so. Alter, Danny Glover war 40, als sie den Film gedreht haben. Wahrscheinlich, als sie den angefangen haben, weil der Film kam auch nicht zu Weihnachten raus, sondern im Frühjahr, auch nicht im Sommer, weil so ein Blockbuster oder Weihnachtsfilm kommt zu Weihnachten, sondern kam im Frühjahr raus, 87. Das heißt, die werden den auch noch so 86 gedreht haben. Also war wahrscheinlich sogar schon 39, als die irgendwie gedreht kann haben sein, oder so. Und das hat mich echt ein bisschen fertig gemacht. Und dann bin ich auch über das Alter das Alter war echt ein Thema, weil es gibt ja dieses, ich bin zu alt für diesen Kram,
ja, wie es bei Howard Mitchell immer so heißt.
Klassiker. Genau, und dann habe ich mich gefragt, wie alt ist denn Riggs? Ne? Und dann habe ich das mal nachrecherchiert, weil in dem
Alter... Das kommt gar nicht so richtig
genau, durch, oder? Ne? Genau, also er ist, Riggs ist witzigerweise die Rolle ist 7 Jahre älter als Mel Gibson. Mel Gibson ist zum Zeitpunkt des Films so 30, 31
gewesen. Okay, ich hätte jetzt auch so vielleicht 35...
Ja, der war Jahrgang 56, der ist also so 31 gewesen, als der Film rauskam, was auch passt, weil er den jüngeren Cop spielt. Genau. Dann bin ich aber über dieses gestolpert mit, weil er sagt doch, zu diesem einen Militärtypen sagt er doch, Mensch, hier, ich weiß noch, 69 da, als ich in die Army kam.
Ach so. Und so.
Hab ich gesagt, 69? Das ist keine Ahnung. Dann habe ich geguckt, also Riggs ist nach laut offizieller Synopsis Jahrgang 49, war also ein paar Jahre älter, 7 Jahre. Also er war so, also 69 war dann halt so 19, 20 Jahre alt, als er ist dann zum Militär gekommen, dann passt es auch wieder. Dann sind die
das hört also, sich so komisch an.
Ja, in dem Film sind die dann halt so dementsprechend, so ist er 37, 38 Jahre zum Zeitpunkt des Films als Figur Rick und Myrto ist halt 50. Das passt auch, dass sie halt, dass er noch der jüngere Highspawn halt von den beiden ist. Ne? Aber sie haben halt deutlich jüngere Darsteller genommen.
Ja. Was ich auch interessant, also es war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass es nur dem Regisseur, also unserem Donner sozusagen, ihm verdanken wir, dass weitere Filme gedreht wurden, weil eigentlich das Ende sollte irgendwie anders gestaltet werden, laut ihm.
Dass sie sich trennen, ne?
Also, dass sie sich trennen und ist dann irgendwie doch nicht so gekommen. Er fand dann, dass die zwei Charaktere halt sich super angefreundet hatten und dann hat er gesagt, na, mach mal das Ende doch.
Ja, am Ende ist ja, verabschieden die sich ja noch und also es gibt ja diese Szene am Ende, wo Riggs ja noch bei der Familie ist, noch diese Patrone, mit der, die er am Anfang, von dem er uns am Anfang immer erzählt, dass er sich damit, dass er sich die letzte Patrone halt so für sich aufbewahrt hat mit diesem, ne, und dann will er sie halt, dann gibt er, was man dann natürlich macht, ne, man gibt dann die Patrone der Tochter, damit sie die ihrem Vater gibt.
So, er weiß schon, was das heißt oder so.
Ne? Und dann geht dann weg und dann kommt der Myrto noch mal raus und sagt, hey, ich stell mich hier nicht alleine dem Weihnachtsbraten meiner Frau, du kommst mit. Und dann gehen sie halt rein und so. Aber selbst hätten sie das nicht so gedreht, selbst wenn sie auseinandergegangen wären, hätte man natürlich trotzFortsetzung machen können.
Hätte man machen
können. Die wären einfach wieder zusammengekommen. Aber das ist ganz toll. Ich finde auch diese Darstellung von Riggs als so der Verrückte, der Selbstmordgefährdete, das sind alles so Sachen in diesem Film. Ich glaube, das würde man heute alles nicht mehr so zeigen. Weißt du?
Ja, was ich auch... Also im Nachhinein, früher fand ich es lustig, da war ich jünger, jetzt ist es ein bisschen kritischer zu sehen, die Rolle, wie da mit der Psychologin umgegangen wird.
Ja.
So, ja, nee, ich hier wieder schief, da ja, ich kenne Riggs, würde er nie machen und ja, der ist halt gerade ein bisschen neben der Spur und weißt du, sie ist so die Fachfrau für irgendwie, hat ein Polizistproblem und so, ach nee, glaube ich nicht so, das wird gar nicht, also ihre Aufgabe wird praktisch gar nicht ernst genommen von dem Polizeichef sozusagen,
das also, ist schon krass. Der ist ja so offensichtlich selbstmordgefährdet. Das siehst du ja auch bei seinem ersten Auftritt, wenn er diesen Deal macht mit diesen Weihnachtsbäumen, mit diesen Drogendealern, wo die sagen, was kostet 100? 100, ja, Moment, da muss ich mal gucken. Und die meinen 100.000 und er so 60, 70, 80, ja,
über 81,
20. Mit den Weihnachtsbäumen daher. Ja, richtig. Wo er dann sich die Waffe, schieß doch, wo die ihm die Waffe an den Kopf halten. Und ey, und er ist so, ich meine, das sehen seine ganzen Kollegen. Ne? Er ist ja wirklich, er fordert ja aktiv auf ihn zu schießen und so. Ne? Und als er dann den Typen dann überwältigt hat, dann hat er ihm ja auch, haut ihm noch eine rein, guckt ihn an wie der letzte Verrückte, und so wirkt er ja auch in dem ganzen Film, also zumindest in der ersten Hälfte des Films, und oder diesen Selbstmordatten, also den Selbstmordkandidaten, der da auf dem Dach steht und sich umbringen will, wo er dann hochgeht, mit ihm spricht und um ihn quasi vom Springen abzuhalten, mit ihm gemeinsam springt in diesen, also das sind so Sachen, der wäre nie im Leben, hätten die den noch auf der Straße gelassen, also in keiner Welt. Also ich habe dann auch, weißt du, ich gucke diese
Filme. Vielleicht ist es auch so, ist es so ein Amerika-Cop Kritik minimal mit reinspielt,
also,
oder
nee, also, das ist zu extrem. Der ist zu extrem. Also der ist ja wirklich eine Gefahr. Also ich meine, davon lebt ja der Film auch, dass du dann Myrto hast, der eigentlich so ein bisschen seine Ruhe noch haben will und jetzt nur noch easy in die Rente gehen möchte, dann aber die tote Tochter seines alten Kameraden trifft und der den Mord natürlich auch aufklären möchte noch, und dann bekommt er dann so einen Partner. Ich meine, das ist ja auch so ein Filmstrope mit Kopfsachen, dass die sagen, ich will keinen Partner, ich gehe auch alleine los. Nein, du nimmst da mal einen Partner. Oh, meine Partner sterben doch immer alle. Ja. Ich meine, wenn ich das heute gucke, da ärgere ich mich manchmal auch über mich selbst, dass ich das nicht mehr so einfach so Spaß mit nur haben kann. Ja, weil, weißt du, dann gucke ich das aus heutiger Sicht und denke, ja klar, der Myrto hat gibt's diese Szene, wo er mit der Psychologin redet, nachdem er ihm wirklich klar geworden ist, dass Rick selbstmordgefährdet ist. Ne? Dann hat er dieses geile Autotelefon.
Dieses Telefon, Koffer, ne? wo er auf der Brücke steht. Ja, dieses riesen Ding da.
Hat er, ruft einfach mal diese Polizeipsychologin an und die sagt ihm, ja, der ist total verrückt, der ist total durch und so. Also da Datenschutz mal S, Patientengeheimnis mal S, und dann wird einfach da reicht ein Anruf und so. Oh mein Gott, sie meinen das. Das gucke ich mir natürlich von heutiger Sicht aus an und denke, natürlich, ey, man muss auch einfach den Film feiern, so ein bisschen wie er ist.
Das
aber stimmt, es ist dann so, das sind so Sachen, manchmal ärgere ich mich auch, dass ich selber da so eine Sicht, auch Brille von heute drauf habe.
Aber, weißt du, ja, aber denke, manches ist halt wirklich schon überzogen, selbst für damals teilweise, also, soll ich dir mal sagen, wie das Lexikon des internationalen Films diesen Film findet? Das ist ein Satz, zwei Sätze. Ich sehe es nicht ganz so, aber ich lese es mal vor. Mhm. Ein Film, der unverhohlen staatlich legitimierte Gewalt huldigt. Seine zynische, menschenverachtende Grundhaltung wird durch humorige Dialoge nicht kompensiert. Inszenatorisch auf Fernsehniveau, schauspielerisch enttäuschend. Oh. Also finde ich schon ein bisschen krass.
Nein, also schauspielerisch nicht enttäuschend, definitiv
find ich auch nicht. Finde ich auch nicht. Und Fernsehniveau für das, wie es gefilmt ist, die Kameraeinstellung, das ist kein Fernsehniveau. Also,
Der Film ist relativ günstig produziert worden, 15 Millionen Dollar. Das war nicht so viel Geld, auch damals nicht. Also dafür haben sie Over the Top war teurer, nur mal so. Und da muss ja der gute Stallone nur drücken halt. Ne? Und nee, aber das ist schon krass irgendwie, oder? 15 Millionen, dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Also ich finde, da fehlt mir auch ehrlich gesagt nichts. Aber das hat sich dann auch in dem Einspielergebnis von 65 Millionen so gut dargestellt, dass es halt, dass halt Fortsetzungen gedreht werden konnten. Aber ich sehe das auch so. Also wo man ihn dieser Kritik so ein bisschen recht geben kann, ist bei dem Finale. Diese Szene, wo dann die ganzen Polizisten alle schon kommen.
Das kann und ich Myrto auch hält die, ja, wir lassen die jetzt kämpfen.
So, der hat Kollegen getötet, ne? Und dann hält er die im Regen, die Polizisten zurück, damit hier May, obwohl sie ihn verhaftet haben. Sie haben ja Gary Busey, der den Joshua.
Total ja, Mr. Joshua.
Das macht mich total wahnsinnig.
Ihren Arm bitte, Mr. Joshua, Ihren Arm.
Genau. Die hatten ihn schon verhaftet und dann sagt er, hier komm, Mann gegen Mann und so. Und dann machen die diesen Kampf da im Regen, sieht krass aus, aber dass da die ganzen Polizisten da nichts tun und Myrto die einfach so zurückhalten kann mit, hey, hat meine Tochter entführt, naja, ist so ein bisschen, ey, das hätte auch zu keiner, das hätte zu keiner Zeit der Welt, sowas darf auch nicht passieren. Also, was hätten die denn gemacht, wenn der wirklich Riggs getötet hätte oder so, weißt du, dann, das wäre ein Papierschüssel gewesen,
das glaubst du gar nicht. Das stimmt. Was ich finde, was natürlich, das kann man kritisieren, aber das Verständnis, warum dieser Film so ist, liegt auch darin begründet, finde ich, dass halt der Shane Black, der das Drehbuch geschrieben hat, als frischer UCLA-Absolvent sehr von Dirty Harry inspiriert wurde und da so eine Art urbaner Western mit gewalttätigen Charakteren irgendwie, der wollte sowas machen und das innen, die Protagonisten, Polizei, LA und so, da das so reinbringen. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann denkst du, okay, das hat er so auch gemacht. Ob das jetzt teilweise überzogen ist oder nicht, aber er hat das so versucht umzusetzen in die LA-Polizei-Sache irgendwie.
Ja, ja, ja gut, das darfst du ja nicht vergessen, war Mitte der 80er. A-Team war, lief noch, Miami Vice, ja, war, das war auch natürlich auch eine andere Zeit, aber dieser Endkampf da am Ende, das ist schon so ein bisschen, so ein, weil sie ihn ja gerade auch schon verhaftet haben. Ja. Dann, also, es sind ja so Sachen, wo ich mir sage, ja gut, das ist halt eine andere, das ist halt zum Beispiel, dass die alle rauchen, wie verrückt, ne? Die rauchen da alle, die hauen ja alle ihr Bierchen rein, da wird überhaupt, da wird getrunken. Das ist so, da ist man selber heutzutage in so der heutigen Welt und sagt, das wirkt so völlig aus der Zeit gefallen.
Oder auch, was war es, die Tochter hier von Myrto irgendwie, ja, war das mit dem Joint oder irgendwas?
Ja,
was sie Hautsache hatte oder...
Obwohl, die Diskussion fand ich geil. Die Diskussion fand ich geil. Das ist ja Myrto, Riggs.
Bei dem Boot stehen die da.
Genau, bei dem draußen. Boot, das ist auch geil. Ich fand super, ich fand das übrigens auch super, dass das später in den Film noch thematisiert wird, dass Myrto das Geld eigentlich davon her hat. Dieses große Haus, was auch mehrfach ja renoviert werden musste, dann die Familie in der Größe und dann noch dieses Boot und das von dem Gehalt eines Cops, während die anderen da irgendwie so rumkrebsen mit ihrem Gehalt und so halt, ne? Und
wo oder kann in sich das komisch das großen Wohnen. Wagen am Strand.
Genau, wohnen. Stimmt. Das ist ja eher so ein, mehr so eine fahrende Sache, das ist ja keine feste Miete und so. Ne? Aber da gibt es ja die Diskussion mit Bier oder Gras. Ne?
Genau. Stimmt, ja. Ich bin jetzt alt genug, um
das. Ja, ich bin alt genug, Bier zu trinken, aber ich darf kein Gras rauchen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Und das ist ja wirklich so eine, das eine, und das ist Myrto sehr geil, wenn er sagt, das eine ist aber erlaubt, das andere eben nicht. Ja. Ne? Also schlicht und ergreifend, das ist der Grund, Bier darfst du
trinken. Und dann guckt sie Riggs an, und der, ja, stimmt halt.
Ja, ja, Riggs ist sowieso da so. Aber Riggs redet auch aus der Situation raus, kein Vater zu sein.
Halt, das stimmt.
Ja. Also bei Riggs ist ja so sein ganzes, also wie gesagt, Ex-Vietnamkrieg, Scharfschütze, noch und nöcher und super pro und alles. Mhm. Und dessen Frau ist beim Autounfall gestorben. Das hatte ich auch ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt, dass das der Grund war. Ich wusste, seine Frau ist tot. Ich hatte immer gedacht, die wäre irgendwie getötet worden und so. Ich glaube, vielleicht kommt das später nochmal in der Reihe. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da ist der Stand, dass sie irgendwie einen Autounfall hatte. Ne? Das führt mich übrigens dazu, in dem zweiten Teil, da werden wir groß drüber reden müssen, über diese Art, wie Männer so in diesen Filmen damals gewesen sind. Da sagt er nämlich zu, wenn ich damals da gewesen, wenn ich gefahren wäre, dann wäre nichts passiert. Ja, denke ich mir so, ja, komm.
Mein, das ist so der Standard.
Ja, das ist aber so, heutzutage ist es wirklich, also denkst du dir auch, Alter. Na, aber das ist erst im zweiten Teil. Das müssen wir dann bei dir diskutieren.
Ja, genau. Ja, das ist aus heutiger Sicht vielleicht schwierig, damals war es so, ja, Standard, so, ja, mit, ich weiß es nicht, ob es ist nicht kontrovers, aber ja, halbwegs, ich habe keine Ahnung, also diese Sache hier mit den, meine Frau macht schlecht Essen, also ein bisschen habe ich mittlerweile Probleme damit, früher hätte ich es so durchgewunken, nur dass es mal erwähnt ist, dass es, ja, findest du wirklich, dass meine Frau gut kochen kann? Nein, das finde ich teilweise schwierig, dass dieser eine Satz oder so relativ am Ende des Films praktisch das für mich mitbegründet, dass Myrto und Riggs sich vertrauen, weil sie sich keinen Shit erzählen, sondern die Wahrheit, so nach dem Motto, dass das ausgerechnet so ein Satz sein muss, der das begründet, finde ich halt ungünstig, um es mal zu formulieren. Ja. Hätte man vielleicht auch was anderes finden können. Natürlich macht das mit den Anfang und so vom Film her Sinn, aber so ein bisschen schwierig vielleicht in der Nachbetrachtung. Komplett, aber ein bisschen,
weil dass er
da nochmal drauf eingeht.
Ja. Weil er ihn da im Gegensatz zu seiner Frau nicht anlügt, meinst du?
Ja. Naja, oder dass es einfach dieser Satz auch dann sein muss, finde ich. Ja, aber, ist ein bisschen schade. Es macht Sinn, aber.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du irgendwo bist irgendwo zum Essen eingeladen, ne? Und das schmeckt dir aber auch nicht, dann sagst du auch trotzdem auch nicht.
Nee,
das hast du nicht. Also ich sagte, die Leute wollen das auch sowas auch nicht hören. Nee. Ich war mal beim Arbeitskollegen zu Besuch, der hatte seine Wohnung renoviert, ewig. Also der hat da wochenlang an dieser Wohnung rumrenoviert, ne? Und dann hat er mich eingeladen, dann war ich bei ihm und dann sagte er, na, wie findest du es? Ehrliche Antwort. Und ich so, wow, wow, wow. Nee, also ich find's nicht schön. Ne? Und seitdem, das hält er mir bis heute noch nach. Aber es sah auch ein bisschen aus wie ein Aquarium alles. Weißt du? Grüß. Ja. Nein, ich muss nochmal, ich habe sehr gelacht eben, dass ich noch, also innerlich habe ich gelacht, dass ich in meine Notizen geguckt habe, wobei da steht der Satz, dass die ihn so arbeiten lassen, ist nur in den 80ern möglich gewesen und nur in den Film 80ern möglich gewesen. Das
könnte gut sein.
Aber das wird auch so schön noch persifliert. Es gibt auch diese Szene, wo Myrtle in seinem Büro sitzt und dann ist so ein anderer Typ da. Da geht es ja auch viel über so Männlichkeitssymbolik. Ja, ne? Und der sagt dann, weißt du, ich habe heute Nacht geweint im Bett. Und dann sagt er, wie? Warst du alleine? Oder hattest du jemanden bei dir? Ich war alleine. Du passt so in die 80er. Und dachte ich so, naja, das wird erst später schlimmer. Ne? Aber das ist auch so, dachte ich mir, das ist sowas, solche Dialoge kannst du einfach nur da bringen halt. Ne? Auch diese andere Prostituierte, die dann den Sturz gesehen hat und die hier.
Dixie, hieß die so?
Dixie, genau.
Dixie,
ja, wo sie erstmal gehen lassen, ohne sie genau zu verhören und dann später auf die Idee kommt, vielleicht sollten wir sie nochmal genauer befragen. Oder diese dünne Theorie dann aufstellen, ne? Vielleicht ist sie an der Sache involviert und hat nur gesagt, sie hat nur den Sturz gesehen und weiß aber eigentlich viel mehr, ne? Wo es dann die Diskussion.
Und am Ende ja sehr dünn.
Ja, sehr dünn. Aber die Szene ist halt super, wo sie auf dieses Haus von ihr zugehen, da gibt es diese Explosion und ich liebe diesen Moment, diese knallharte Explosion, dann liebe ich diesen Moment, wenn Myrtle noch versucht bei Rix die Jacke, das Feuer an der Jacke auszuschlagen. Oder umgekehrt, das ist glaube ich Rix bei Myrtle und so. Ne?
Das ist, und dann auch diese Jungs, die da irgendwie so, ja. Die befragen die dann ja und dann, er war gemalt? Nein, sowas, ja. Und dann zeigt er hier irgendwie sein Tattoo, der Rix. Von der Spezialeinheit da.
Der Typ, der da den, ja, das war auch geil. Sie haben, der Typ, der da vorher irgendwie den Gasboiler überprüft hat und so, und der hätte so ein Tattoo von dieser Einheit, der mit dem militärischen Background, sowas ähnliches, was halt auch Rix hat, und durch das Tattoo auf Rix' Arm wissen die halt auch hier, dass der Typ hatte auch so ein Tattoo. Ne, aber trotz alledem, ich finde diese, wenn die beiden so gemeinsam ermitteln und so, das hat irgendwie was und so halt auch, weil es ist schon witzig und humorvoll und es ist halt auch, ich konnte ihnen ganz gut folgen, wie sie auf bestimmte Dinge gekommen sind halt, ne? Also, ganz ehrlich, diese Szene mit dem Typen, der oben Selbstmord begehen will, ne? Das ist ja auch so ewig Kult. Wo Rix dann da oben steht, der geht natürlich alleine hoch, sagt dann, ja.
Willst du einen rauchen?
Willst du einen rauchen? Komm, ich muss doch wenigstens so tun, als helfe ich dir.
Da unten ist mein Boss Chef, oder so, sagt er.
Ne? Ja. Das ist mein Chef und so. Und dann, dass er sich dann an ihn ankettet mit den Handschellen bei der Übergabe des Feuers und sagt, hier, wenn du stirbst, weißt du was, wenn du jetzt springst, dann bringst du mich auch um, bist du ein Mörder, hast du einen Polizist umgebracht. Damit musst du erst mal leben. Also, oder nicht, oder Hölle, du weißt schon. Ja. Und dann sagt er, weißt du was, dann springen wir halt gemeinsam. Ne? Da müssen die ja beide unten, da muss er ja gesehen haben, dass die unten schon dieses riesen Kissen aufgebaut haben. Ne? Also,
das muss er.
Ja,
aber das dann, geil ist. Wo die unten sind, ja. Wollen wir nochmal? Ich will, lass mich hier weg, ich will weg von dem Irren.
Aber das ist super, der Typ, der dann auch immer hinfällt und sagt, bringt mich hier weg. Und wie geil, mit fast schon den Händen in der Hose Rix hinter ihm hergeht und sagt, wollen wir noch mal? Aber was mich auch da in der Szene bei diesem Sprung immer rausbringt, ist, dass man sieht ja wirklich, dass die nicht die Handschellen ab sind.
Genau, aus Sicherheitsgründen haben sie es.
Durften die nicht aneinander gekettet sein beim Sprung, genau. Aber was ich trotzdem witzig finde, ist, dass sie trotzdem, also die Stuntleute, das sind ja Stuntleute gewesen, die diesen Sprung gemacht haben, dass sie trotzdem versucht haben, ihre Hand zu greifen. Weißt du, also damit man nicht so die Hände wahrscheinlich als so, damit alle so, nur damit man denkt, die sind noch aneinander gefesselt und so, sie versuchen so kurz so die Hände zu greifen bei dem Sprung und überhaupt, wie gesagt, diese Sprünge, diese echten gedrehten Stunts, die sind wirklich, wirklich gut. Ja.
Das definitiv,
das ist wirklich, also, und da ist ja auch diese große Szene, wo Myrtle und Rix diese Aussprache haben und Myrtle halt wissen will, willst du dich, sag mal, du spielst keinen Verrückten, weil er denkt ja, er spielt einen Verrückten, damit er auch früher, noch früher als er in Pension kommt.
Ja, interessante Theorie, aber
noch früher.
Du spielst das gar nicht.
Nimm die Pistole und drück ab. Und wir dann, ne, sie sich an den Kopf hält und diese Kamera, diese Zoom auf die Augen von den beiden und, Alter.
Und dann
Alter, du spielst nicht.
Den Verrückten. Er hat halt schon den Abzug so halb, ne, irgendwie getätigt. Ja,
und das kann doch nicht. Und dann, ich habe Hunger, ich gehe mal was essen.
Und
das ist so, er ist, oh Gott, er ist dann, wirklich.
Dann steht er da, der Myrtle.
Ja. Ja, und du denkst so, der denkt so an seine Frau, seine Kinder, ja, seine 50 Jahre.
Der denkt, in einer Woche bin ich nicht mehr da.
In Rente mit dem Boot raus. Jetzt mal ehrlich, mit 50 in Rente gehen, ist das doch auch geil. Ja. Weil du dann ja noch wirklich was hast vom Leben, so richtig halt, ne? Ne? Und was ich aber auch da an dieser Dynamik, das mit dem Selbstmord geht ja dann so ein bisschen weg, ne? Er fängt ja dann an, so immer mehr so die Freundschaft zu Myrto zu genießen und auch so den Umgang mit der Familie und ist ja dann auch, als die Tochter entführt wird, genauso involviert im Prinzip wie Myrto, dann ist ja dieses, dass er sich quasi, dass er ihm alles egal ist, also er will sie ja nicht aktiv umbringen. Es gibt ja diese Szene mit, wo er sich wo er dann in seinem Wohnwagen sitzt und die Knarre an den Kopf hält und ne, trinkt und
genau.
Und da denkst du, er kann es aber nicht. Also er will sich nicht erschießen, aber er hat auch keine Angst, jetzt im Einsatz erschossen zu werden, was ihn natürlich zu einem unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko macht, in jeder Lebenslage, für jeden Beteiligten.
Ich habe ja die Blu-rays und hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die Deleted Scenes, da gibt es unter anderem eine, passt jetzt gut rein, wo Riggs irgendwie die Bierflasche nimmt und in den Fernseher wirft und dann zieht er das Glaub wieder raus und dann stellt er dieses Bild von seiner Frau und sich wieder auf, da auf dem Fernseher. Genau. Ja. Also, war über eine halbe Stunde Deleted Scenes von dem ersten Teil dabei. Aber gut, der Film ist ja lang genug, das muss nicht alles da rein sein. Aber es ist interessant zu sehen, was nicht in den Film praktisch so reingekommen ist.
Aber oder? Eine halbe Stunde ist lang.
Das ist schon tatsächlich viel. Lang.
Ja, viele Szenen. Ja. Es gibt ja auch einen Director's Cut. Ne? Also es gibt einmal eine FSK 18 Version, dann die 16er Version, dann TV-Version, klar. Und dann gibt es noch eine längere Director's Cut Version. Aber das sind jetzt nicht die Szenen, die in der Director's Cut Version drin sind, oder?
Sondern weiß das sind einfach
gar nicht, weil es ist ein bisschen
die Scenes, ne? Bei mir steht zwar auf dieser Box mit allen vier Filmen 18 drauf, aber laut Laufzeit habe ich, ist es, gibt es noch eine längere Version irgendwie, aber...
Okay. Ja. Weißt du, was ich da auch total lustig finde? Da ist ja dann, danach hat ja Myrto die Szene mit der Psychologin, wo er noch erfährt, ne, was meinen Sie, ist der wirklich so irre? Und sie sagt, ja, der ist so irre, müssen Sie aufpassen. Und so. Und wie geil dann Riggs immer fahren will.
Weißt du? Ja!
Gibst du mir einen Schlüssel, ich fahre?
Nein!
Ich weiß nicht, das ist so geil, dass du den, von dem du jetzt gerade überzeugt bist, dass der selbstmordgefährdet ist.
Genau.
Soll ich fahren? Nein.
Oder auch.
Ja. Es geht ja in der ersten Linie um diese Ermittlung, auch um den Mord, ne? Wegen der, wie heißt sie nochmal?
Hans-Hecker.
Hans-Hecker, genau, ja, Amanda Hans-Hecker.
Amanda.
Genau, und da gibt es ja den Vater Hans-Hecker, ne? Papa Hans-Hecker, der wird von dem großen Tom Atkins gespielt. Also wir haben mit Mitch Rain und Tom Atkins zwei wirkliche Altstars in diesem Film. Weißt du, ich habe sie genannt, die grauen Herren. Ne?
Die grauen Herren.
Ja, weil beides sind so Filmikonen, die so ganz viel schon gedreht haben, Filme, Serien und so. Und die gefühlt beide auch seit den 80ern irgendwie seitdem gleich aussehen. Weißt du, also irgendwie die scheinen da ihren Alterungsprozess irgendwie
gestoppt
zu haben. Ne? Ja. Genau, und Tom Atkins, ne, spielt halt Hans-Hecker und Hans-Hecker, der ist halt der alte Vietnam-Veteran und Freund von Myrto und ist auch so ein Ding, ne, dass die ganzen Polizisten immer alle so vorher in der Army was Großes gewesen sind, ne? Aus den 80er-Jahres-Rope halt, ne?
Typisch.
Ja, und dann sagt er, du musst mir helfen, du musst die Mörder finden, die meine Tochter getötet haben und
töte sie, ich bin Polizist, töte sie. Wie so Imperator-Vibes.
Ja, total. Und ich hatte dir im Vorfeld schon meine Lieblingsszene da mal das Bild geschickt.
Milch?
Genau, Milch. Es gibt nämlich die Szene, dass der gute Hans-Hecker, der fängt dann an zu erzählen, in was für krummen Geschäften er drin steckt halt. Mit Drogendealern und Pipapo und Geld und ganz, ganz schlimme Sachen, was er ja nicht wusste. Und dann, als er das erzählt, nimmt er sich gerade noch betroffen von dem Tod seiner Tochter noch ein Liter Milch aus dem Kühlschrank, stellt sich vors Fenster, trinkt Milch, während er davon erzählt und hält sich die Milch direkt vor seine Brust. Und dann im Hintergrund sieht man dann, wie ein Hubschrauber hochfährt und aus dem Hubschrauber sitzt ein Scharfschütze, der gute Joshua, und der erschießt ihn. Und die Kugel geht halt durch den Brustkorb, durch die Milch. Und ich glaube einfach, dass das nur dazu da war mit der Milch, damit man diesen Einschussloch, dieses
Einschuss schon
verdeckt hat. Aber es ist einfach total absurd, dass da der gute Hans-Hecker steht, der gerade seine Tochter an vermutlich der vermeintliche Selbstmord war, wie wir ja erfahren haben. Sie wäre eh gestorben.
Wenn genau, es war, auch hart.
Wenn sie gesprungen wäre, wäre sie eh gestorben, ne? An den Drogen.
Das klingt wie eine schlechte Märchenerzählung. Und wenn sie nicht gesprungen...
wäre sie gesprungen, genau. Wäre sie 20 Minuten später eh tot gewesen. Genau. Also die haben sie umgebracht und trachten jetzt ihm nach dem Leben. Und er hat halt ganz krumme Geschäfte gemacht und ist doch nicht so der gute alte Militärkumpel, wie man so dachte. Und wie gesagt, und dann denkst du dir, was macht man in so einer Situation, wo man so diesen reinigenden Moment hat, wo man sich seinem alten Freund anvertraut? Man trinkt einfach mal einen Liter Milch.
Ja, aber du musst es philosophisch sehen. Ja. Wofür ist Milch bekannt? Milch entzieht dem Körper die Schärfe. Er muss runterkommen, er muss das alles wegwischen. Schärfe ist mit Rot, Blut. Und das, er reinigt sich, er trinkt was Weißes. Und ja,
ich dachte, du kommst mir jetzt mit, ist gut für die Zähne.
Nein, achso, so, ne? Ein Kalzium oder ja. So Milchschnitte-Werbung von vor 1000 Jahren.
Oder jetzt noch die Angst, die wir als Kinder hatten vor der Karius- und Baktus-Armee? Wer sich noch dran erinnert.
Oh, Karius Mann.
Und Baktus. Nein, aber ganz ehrlich, komm, also das ist nur so eine ganz kleine Szene. Aber egal, wem ich davon erzähle, jeder sagt mir immer, da habe ich noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt.
Ich habe auch wirklich noch nie so. Aber jetzt habe ich, weil ich es wusste, habe ich es mir. Und was, weil du mich darauf trainiert hast, darauf zu achten, sage ich immer, was mir bei der Szene aufgefallen ist, also so habe ich es wahrgenommen, irgendwie der Hubschrauber erscheint ja irgendwie, das ist ja diese Klippe ist da,
ja.
Und da kommt ja er von unten nach oben.
Ja, ja.
Und
wie ist er da hingekommen?
Ich habe nicht verstanden, wenn ein Hubschrauber irgendwie 3 Meter weiter tiefer fliegt, dass der null Geräusche macht. Das fand ich so ganz komisch. Ich dachte so, okay, das macht so inszenatorisch Sinn. Aber das ist mir dann aufgefallen, so, okay, jetzt haben sie den Antrieb aktiviert. Davor ist er irgendwie geschwebt, ohne dass der Motor an war.
Ja, zumal auch Riggs ja draußen gestanden hat. Ne? Der hat ja beim Gespräch, war ja nicht dabei, sondern ja hinten im Garten gestanden. Also der muss sich ja quasi direkt sehr nahe über der Wasseroberfläche angeschlichen haben, ohne, ohne Geräusche gemacht zu haben. Und das ist so, es ist so super. Ich habe das auch echt ein bisschen gefeiert. Ne? Aber ja gut, aber das ist halt auch, die sind halt sehr stark, seine Gegner hier. General Peter McAllister, der wird von Mitch Rain gespielt, der ist halt der, auch hier militärischer Background, und der hat ganz, ganz viele Leute, und der steckt halt in diesen ganzen Drogengeschäften mit drin, wo der gute Handzecker halt verwickelt gewesen ist. Und das ist dann halt so der, jetzt den Mordauftrag erteilt hat. Und das ist aber auch, ich finde es da auch sehr geil, wenn der Hubschrauber wegfliegt und Riggs noch mit dieser Pistole, die er hat, hinterher schießt.
Und dann noch ein Magazin drauf ballert irgendwie so.
Wie weit ist denn die Reichweite?
Ich weiß nicht, das war eine normale Beretta irgendwie. Ja. Vielleicht ein Glückstreffer landen, aber.
Ach, jetzt mal ehrlich, aber die Reichweite wird doch da nicht. Kilometer sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber zum Beispiel, er ist ja auch Scharfschütze. Was wir ja auch sehen in dieser Schießstand-Szene, wo auch wir erfahren, dass Myrto auch durchaus ein guter Schütze ist. Ne?
Genau, der hat ja so einen älteren Colt oder sowas. Ne?
Also genau.
Das sieht man auch so diesen Generationenunterschied.
Ja. Total.
Und aber er gehört nicht zum alten Eisen. Ne?
Genau, aber ich find diese Szene sehr geil, weil wir sehen, dass Myrto nicht einfach irgendwie so der Bürotyp ist, dass der auch durchaus ein harter Hund sein kann und auch ein guter Schütze ist. Der schießt doch dann auch diesen hier direkt ins Bullseye quasi, ne, in den Kopf rein, und dann sagt Riggs, ja, lass mich mal und so, und dann wird ja dieses Papierstück mit dieser Silhouette eines Ziels noch weiter weggefahren, und er macht dann so ein ganzes Magazin drauf, und dann dauert es ja so ewig, bis dieses
zurückfährt.
Und das ist so witzig, weil sie machen da, filmisch ist das geil, weil dann man Rick sieht, der muss ja diesen Knopf drücken, dass das zurückfährt, und dann guckt er so in die Kamera und dann dreht er sich so um und verdeckt kurz das zurückfahrende Papier, weil ich glaube, da haben sie es ausgewechselt gegen das, was er dann hatte, weil er hat ein Smiley reingeschossen.
Ja.
Ne? Er hat ein Smiley
reingeschossen. Jetzt lacht er sogar oder irgend sowas.
Lacht er sogar. Ne? Und das ist super, aber wenn man so drauf achtet, ist, glaube ich, das der Moment gewesen, wo er dann so kurz das verdeckt hat, da hat dann der Schnitt stattgefunden, wo sie das Papier ausgewechselt haben. Also
interessant finde, dass wohl auch Bruce Willis für die Rolle von Riggs in Betracht gezogen wurde. Aber ich finde gut, dass es nicht so gekommen ist. Weil vielleicht dann too much.
Ein Jahr später hat er ja die Nakatomi Plaza gehabt. Weißt du? Ne? Das passt
doch. Sein Lethal Weapon.
Ja, sozusagen. Sein Lethal Weapon, ja, durchaus. Aber das ist wirklich, und dass man dann die Familie mit reinholt, ne, dass dann die Tochter entführt wird, ne, die wir ja vorher schon kennengelernt haben. Also die Tochter haben wir ja eigentlich am meisten kennengelernt durch diese Gras versus Bier-Szene.
Ja, genau.
Ne, und da war schon klar, da passiert irgendwie noch was.
Ja.
Ne? Ne? Und die wird ja dann entführt und so. Und dann weiß er, wie es ist, ne? Obligatorischer Anruf und so. Mhm. Und was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass sie sagen, wir haben an ihrer Tochter eigentlich gar kein Interesse. Wir wollen nur wissen, was ihnen der gute Hans-Secker noch erzählt hat. Ne? Das riecht ja auch nicht nach Falle. Ne? Das kann ja gar nicht nach Falle
riechen. Na, kann doch keiner ahnen.
Kann ja keiner ahnen. Ne? Also es war so klar, dass sie die da nicht mehr weglassen. Das ist auch so super mit dieser Übergabe. Ach ja, nee, vorher sind wir ja noch in dieser, sind ja noch bei dem guten Myrto zu Hause. Und da ist ja dann auch, als die Tochter dann entführt wird, alles so dunkel. Ne? Nur dieser Weihnachtsbaum leuchtet noch. Das sieht total creepy aus. Wenn Rix dann sagt, hier, wir müssen jetzt hart sein. Wir müssen jetzt beide ganz schön hart sein. Und da so super, weil wo Myrto sagt, ey, mal ehrlich, bist du so gut, wie du sagst, ne? Du wirst mir vertrauen müssen. Das möchte ich jetzt auch immer auf die Antwort, wenn mir einer in so, Vorstellungsgesprächen genau. einer sagt, bist Sind du so Sie gut, wie du sagst, du musst mir vertrauen. Ne? Das ist so super. Und dann ist ja diese Übergabeszene in der Wüste.
Ne? Durchkämmt die Wüste.
Durchkämmt, kann ich auch. Übrigens auch Spaceballs war ja auch 87. Ne? Ja. Also, ne?
Und das fand ich auch geil, wie die. Da kommen ja diese Limos so an und irgendwie 10 Zentimeter über der Limousine fliegt der Helikopter. Ist das so schlau? Wenn da irgendein komischer Luftwirbel kommt, dann geht das alles in den Feuerball auf. Fand ich irgendwie. Es sieht geil aus, aber es ist wahrscheinlich nicht so clever. Ich bin kein Helikopterpilot, aber. Genau.
Ja, aber es ist trotzdem super, dass die mit diesen ganzen Autos, da kommt diese ganze Entourage, kommt da ja an. Und
wie so ein Western-Duell, bloß mit Handfeuerwaffen, Autos, Helikoptern, etc. Genau.
Und Myrto kommt mit der Familienkutsche an, ne, hat da noch Rix rausgelassen, der hat ja sein Skifernrohr geworden, der muss dann erst nochmal so ein bisschen durch die Wüste laufen, ne, und dann sich irgendwie auf eine gute Position bringen, um dann halt von der Ferne zu snipen, ne, und dann diese Übergabe, wo er dann auf einmal mit der Granate da steht und so und sagt, ja, er blufft doch.
Gehen wir alle drauf.
Da habe ich mich wirklich gefragt, wie dieser Plan von Myrto gewesen ist.
Ein bisschen irre irgendwie.
Also er hat eine Handgranate, die ja auch nur einen begrenzten Radius hat, und da sind 10 von diesen Typen, die seine Tochter halt haben, und die sind auch ein paar Meter entfernt also von ihm.
Es war ja dann eine Rauchgranate, wie sich noch rausstellen wird, aber ja, ist schon ein bisschen abgespaced. Aber was ich auch interessant finde, also der Rix sagt ja hier, er lobt sich ja ein bisschen selber in so einem Dialog, sagt er, es gibt irgendwie nur 3 Leute, die so weit so gut schießen oder sowas.
Ja,
Er kommt da ja an, was ich interessant finde, er hat diese also seine Oberteil oder er hat so eine Weste oder irgendwas hat er an, was ein bisschen so sandfarben war, aber irgendwie, untenrum einfach so eine blaue Jeans.
In der Wüste.
Dachte so, dann, hä? Ein bisschen inkonsequent. Aber fand ich witzig. Irgendwie dachte so, okay, aber passt auch zu dem so, okay, so halbwegs da ankommen. Und
passt zu ihm, passt aber nicht, dass er so ein total geiler Sniper ist, der sich der Umgebung anpasst. Und
ja, weiß ich nicht.
Er wurde ja auch relativ schnell dann geschnappt von Joshua, muss man ja auch sagen. Ne? Also, dass die sich immer alle kennen, wenn die mal irgendwann mal beim Militär waren. Ne? Ich meine, das Militär ist doch groß und so. Ne? Er macht sich aber die Einheit von ihm lustig. Aber auch dieser ganze Plan, ne? Myrto wirft ja dann diese Granate. Die denken, es ist eine echte, dann ist es nur diese Rauchgranate. Dann soll die Tochter, also sie lassen die Tochter ja dann alleine. Rix snipet die beiden Typen, die Tochter festgehalten haben, weg. Sie wirft sich dann in ein Auto und fährt alleine mit dem Auto durch die Wüste. Mhm. Ne? Und Myrto versucht, die so ein bisschen in ein Feuergefecht zu verwickeln. Und sie wird dann natürlich auch geschnappt, wie die alle jetzt geschnappt werden. Also dieser ganze Plan, ne? Ein bisschen selbstmörderisch. Da habe ich mir gedacht, den hat wahrscheinlich Rix vom Anfang vorgeschlagen, diesen Plan, oder?
Wer segnet sowas ab,
Aber komm, das Foltern war krass, oder? Das weiß ich noch, dass ich das erste Mal gesehen habe. Das mit dem Wasser und auch dann die Tochter bedrohen und das alles. Und dann sind die da angebunden und hier und Folter und Wasser und Strom. Wir wissen ja alle, das verträgt sich nicht. Ey, das fand ich total krass, nur um dass sie rausfinden, was dieser Hans-Secker dann erzählt hat und so, ne? Aber es passiert ja, es kommt, wie es kommen will. Der gute Rix, der ist ja auch körperlich so fit, der kann aus dem Stand gefesselt in
Manns. Rollt sich da in so Kopfhöhe raus, ganz springen. Komisch irgendwie so.
Aus dem Stand in Kopf springen, in Kopfhöhe springen. Es sieht sogar noch gut aus. Na gut, er kann sich ja so ein bisschen hochziehen an den Fesseln, an denen er da hängt, aber es ist echt, es ist wirklich so Magic. Und wo er dann Myrto befreit, der mit seiner Tochter dann, weißt du, Myrto kriegt ja auch Salz in die Wunde. So, ne? Das tut schon weh, wenn man es nur erzählt und so halt, ne? Und da ist aber die Stelle super, finde ich, wenn der Mitch zu ihm noch sagt, zu der Peter McAllister ist es, genau, Mitch Ryan, genau, wenn der zu ihm sagt, weißt du was, es gibt keine Helden mehr auf dieser Welt. Und in dem Moment halt kommt halt Riggs rein und hat die Leiche von dem Typen, der ihn gefoltert hat, auf dem Rücken, nur um sie nach vorne zu werfen, auf irgendwen, der da im Raum steht. Überwältigt dann zwei Leute, schießt ein paar tot und naja, dann geht die große Jagdszene nach den Bösewichtern los halt, ne? Es ist echt, es gibt keine Helden mehr auf dieser Welt.
Ja, was man noch sagen kann, der Mel Gibson, der hat ja so eine bestimmte Kampfart und die sollte halt nicht so Standard-Polizeigriffe oder so sein, sondern ein bisschen ungewöhnlich und da haben die so eine Art Capoeira-Mix gemacht. Interessant finde ich, in Stargate gibt es auch einige Folgen, wo so Capoeira zukommt, also es ist wohl sehr beliebt bei so, ja.
Ex-Militärs.
Ex-Militärs wahrscheinlich, genau.
Ja, aber das passt auch.
Das passt auch zu ihm,
also, ja. Also Mel Gibson ist ja auch er ist nicht schmächtig, der ist schon durchtrainiert, ne? Also zu der Zeit hat er wahrscheinlich einen Körperfettanteil, da träumst du von gehabt. Also der ist schon, man sieht ja auch, dass Riggs durchaus, wenn er da in dem Bruce Willis Gedächtnis Unterhemd sitzt, dass der durchaus einen muskelbepackten Oberkörper hat, ne?
Das stimmt.
Ja. Und ja gut, dann ist es halt eigentlich nur noch so ein bisschen das klassische Jagen.
Und man sieht am Anfang nackt von hinten, das haben wir glaube ich gar nicht erwähnt, das fällt mir jetzt irgendwie ein, weil...
Stimmt, das fällt genau. dir jetzt also, ein.
Darum das fällt jetzt mir gedacht. Jetzt ein.
Sehr gut. McAllister wird ja getötet, indem er, das fand ich super, dass die sich so aufteilen. Murto tötet ja im Prinzip den McAllister, der will ihn ja überfahren, schießt seinen Fahrer tot, ne, und dann knallt er in den Bus rein und so, und dann gehen natürlich die Handgranaten los, die auch noch im Auto
aufbauen. Aber gefühlt nach einer halben Minute, ich weiß nicht, wie ist so die Handgranatenzeit, ist sonst immer bei anderen Kriegssachen so 3 Sekunden und da gefühlt 10 oder 15.
Aber da ist
das ja so, nichts, Leute, explodiert es mal.
Ist ja nichts rausgezogen worden. Ich glaube, das war das Feuer, was die ausgelöst hat, oder? War das nicht so?
Kann auch.
Ich
glaube, du hast recht. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich dachte irgendwie, okay, das passiert nichts.
So. Also ich habe das immer so verstanden, aber das ist auch sehr gefährliches Halbwissen, was ungünstig ist, wenn es um Handgranaten geht.
Dass man den Stift rauszieht,
aber dann gibt es doch noch diesen Griff, also dieses,
solange
du den hältst, geht es nicht los und erst wenn du den loslässt, dann geht's los. Das ist aber, liebe Hörer,
kann sein, dass es da verschiedene Modelle oder
so. Wenn das nicht so ist, dann schreibt es uns mal in die Kommentare, über Kommentare
freuen also wir uns. Liebe immer. Waffenlobby.
Liebe Waffenlobby. Oder wenn ihr uns welche schicken wollt zur Ansicht, dann die Adresse von Clemens findet ihr bei Erfolge, dem deutschsprachigen Erfolge-Podcast. Genau. Nee, aber ich habe das, das kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber ich habe das so verstanden, dass die hochgegangen sind, weil das Feuer dann da
gewütet
hat. Und so, ne? Auf jeden Fall stirbt der McAllister und dann ist halt noch dann wird der Joshua noch gejagt und so und der wird ja dann, der Joshua entkommt und natürlich, was macht er? Der versucht da nicht zu fliehen, wie jeder andere vernünftige Mensch, der will sich rächen.
Da ist er nicht der Typ für.
Da ist er nicht, der Joshua geht, der ist ein ex-harter Ex-Marine, der geht keinem Kampf aus dem Weg und der weiß ja, wo die Myrtos wohnen, da hat er ja die Tochter eingesägt. Weggesnackt. Ne, also, was macht er? Er geht natürlich ins Haus der Myrtos, weil er ist nicht davon auszugehen, dass da noch andere Polizisten auf ihn warten oder so. Davon ist nicht auszugehen. Obwohl er sogar einen Zettel findet am Fernseher, wo drin steht, hier ist keine Familie, hier sind nur die Cops.
Ne? Genau, was mir aufgefallen ist, das ist aber, fällt einem, glaube ich, nur auf, wenn man die anderen Teile auch schon dann irgendwann mal gesehen hat, in Myrtos Haus, da sind auch immer mal verteilt am Kühlschrank oder woanders so Dinge hier gegen die Apartheid in Südafrika und so. Ja. Das spielt ja in einem späteren Teil noch eine richtig prominente Rolle. Wahrscheinlich sind die danach auf die Idee gekommen oder das war schon von langer Hand geplant, glaube ich ja nicht, aber das ist mir eingefallen, das wird später noch thematisiert und einfach interessant,
was es dann für einen Effekt noch hat. Ja, im zweiten Teil ist das groß. Genau. Hier Krügerrand war das doch, das Gold und Krügerrand. So. Ja.
Diplomatische Immunität.
Ich und all die Jungs. Ja. Weißt du, was ich da auch witzig fand? Er ist ja in dem Haus von Myrto, ne? Und dann sieht man ja das Blaulicht draußen, aber anstatt, dass die den irgendwie mit Polizeieinheiten reingehen und einfach verhaften, wird erstmal ein Polizeiwagen ins Auto gejagt, in das Haus.
Die haben ja irgendwas aufs Gasball da gemacht, dass es da reinfährt,
Aber komm, er zerstört ja damit sein eigenes Haus, weißt du?
Das macht und Polizeieigentum.
Ja, und das ist noch viel Steuer. Der Steuerzahler wird es uns danken. Ja, und wie offensichtlich das eine Falle ist, weil da niemand hinterm Steuer sitzt, wo er dann den Motor erst ausmacht und dann Riggs ihn von hinten mit der Pistole bedroht und jetzt komm raus und dann geht ja der Kampf zwischen den beiden, den er, wo er so sagt, hier Mann gegen Mann, ne, du hier Ex-Marine, ich hier Ex-Marine und ne, und dann jetzt hier ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Regen, Sprenkleranlage, alles kommt ein bisschen, das ist gut, super. Und dann prügeln sie sich ja und dann ist halt diese Szene, die wir schon als sehr fragwürdig betrachtet haben, mit dass Myrto die anderen Polizisten alle zurückhält, hier, Faustkampf ist okay, aber nur solange Riggs gewinnt. Was wäre denn gewesen, wenn er Riggs getötet hätte? Wie hätten die das denn erklärt? Wie hätten die das erklärt?
Ja? Schwierig.
Ja. Geil, auch Myrto irgendwann sagt, wechsel mich ein. Das ist wie beim Wrestling, so ein Handicap-Match. Ja. Weißt du? Nee, aber es kann natürlich, es gelingt ihm natürlich nach einem, aber es ist ein harter Kampf. Wie so vieles in diesem Film. Also der 18, das Ding ist schon richtig ab 18 freigegeben. Ne? Da ist sehr viel Brutalität.
Die Dialoge sind aber auch vom Fights, was ich auch gelesen hatte, Der Film war erst so düster, aber irgendwie wurde dann gesagt, ja, das ist ein bisschen zu deprimierend und Dings. Und dann haben sie wahrscheinlich da noch an den Dialogen falsch. Und das tut ja dem Film sehr gut. Also sonst wäre er wirklich recht deprimierend teilweise. Aber ja, also zum Beispiel, ne, hier, wer sagt's? Ich glaube, es war Myrto. Wir haben eine tote Frau und einen toten Kerl. Der Tote tötet die Tote. Wir töten den Toten, weil er uns töten will.
Also ja. So, hä? Ja, so. Nicht die größten Lyriker und so halt, naja. Ne? Aber es ist halt auch.
Hast du schon mal jemanden getroffen, den du nicht getötet hast? Dich.
Hab ich nicht. Auch das ist eine harte Szene, ja, ne? Das ist doch das mit dem Ersticken da unter Wasser und so, ne? Ja, ja. Das ist auch wirklich eine harte Szene. Ja, wie so viele sind. Der ist schon rough und auch dieser, wie gesagt, so inhaltlich Blödsinn, wie dieser Endkampf ist, weißt du? Weil, weiß ich nicht. Eigentlich hätte man ja noch sagen können, Myrto, er hat ja seine Tochter entführt, ne? Aber Myrto hätte ja wahrscheinlich keine Chance gehabt gegen Joshua. Aber Riggs, der muss seine Männlichkeit dann unter Beweis stellen. Also es ist wirklich, das ist cool anzusehen und das ist auch ein cooler, harter Kampf und so. Aber wenn man so drüber nachdenkt, Alter, das macht's. Ist so fragwürdig an allen möglichen Ecken. Und dann stell dir mal vor, du wirst verhaftet, jetzt auch mal ehrlich, du kannst ja auch, du wirst unschuldig verhaftet auf der FedCon. Und dann sagt der Polizist, weißt du was, Clemens?
Ist hier, das ein Spoiler?
Komm, ja, vielleicht. Clemens, ganz ruhig hier, du gegen mich. Und dann sag ich zu allen anderen hier, Leute, ganz ruhig. Hier, die haben eine Rechnung offen. Und dann musst du mit ihm, weißt du, so hier, ne, Schulterrolle, weißt du? Und
super.
Dann die Judo-Griffs machen, ne? Und so, das ist ja gut, dass du Krav Maga trainiert hast. Ne? Ja, auf jeden Fall, dann ist ja dieses Ende, was wir auch schon erzählt haben, dass sie dann doch zusammen auch Weihnachten verweilen und damit der gute Myrto sich scheinbar nicht allein dem Essen seiner Frau stellen muss, ne, und sich aber dafür einem Box-Office-Erfolg, den teilen wir uns, danach machen wir weitere Filme. Und dann kommt ja auch noch dieses Weihnachtslied zum Ende, aber es ist, da werden wir dran erinnert, dass es ja eigentlich Weihnachten ist. Also wirklich genau. Weihnachten. Aber ist Weihnachten so kein, es ist ja wirklich kein Schnee, es sieht wirklich aus, es sieht einfach aus, wie Kalifornien immer aussieht. Nur mit Jacken an.
Wahrscheinlich.
Ne? Nur mit Jacken
an. Und es gibt, auf der Blu-ray war da noch das eine Lied irgendwie drauf mit Musikvideo. Das ist ja auch typisch irgendwie 80er oder Anfang 90er, dass dann irgendwelche Filmszenen in so ein Musikvideo reingeschnitten sind und das wirkt so merkwürdig teilweise, finde ich, weil ja, es ist einfach so ein Musikvideo und dann hast du da Filmszenen noch teilweise immer mal reingeschnitten. Das wirkt halt nicht so organisch, aber das hat man damals so gemacht. Das war so die Art Musikvideos und Filmen, komm, machen wir das noch hin.
Ganz ehrlich, die Musik ist von Eric Clapton und Michael Kamen von dem Film, also bitte. Also Eric Clapton muss man nicht sagen, Michael Kamen, wer kennt nicht hier Metallica, hier S&M von Metallica. Ich glaube, damit assoziiere ich ihn immer am meisten, dass er das inszeniert hat. Ja, aber ansonsten, wenn man sich die Produktion wirklich anguckt, ne, wir haben schon Shane Black erzählt, der ja auch irgendwann mal Millionen für ein Drehbuch bekommen hat und eigentlich lieber Schauspieler sein wollte oder aber da oft nicht so erfolgreich gewesen ist oder nicht ansatzweise so erfolgreich gewesen ist wie als Autor und dann öfters sogar, über den gibt es eine Geschichte, dass er sogar schon mal als einer in den Maincast für einen Film als Darsteller engagiert wurde, nur damit die ihn dann günstig das Drehbuch überarbeitet haben lassen, weil er dann gesagt hat, wir haben aber Probleme mit
dem Script-Chain.
Und so, ja, dann hast du, hier guck mal, auch hier den Schnitt von dem Film, Stuart Byrd. Stuart Byrd, du kennst den, das ist der Regisseur von Star Trek Nemesis.
Ja, aber hatte ich jetzt gar nicht so auf dem
Schirm. Muss ich da mehr sagen?
noch kurz zum Sound sagen kann, ich finde, das ist immer so, das ist so ein du wirst bestimmt wissen, was ich meine, so ein Soundschnips so, das ist immer so ein paar Sekunden und dann weiß man, gleich kommt eine neue Szene oder so, das ist so, hat so bestimmte Soundschnipsel, die dann in der ganzen Reihe immer oft variantenreich so genutzt werden und da weiß man, okay, jetzt passiert gleich irgendwas. Fand ich gut gemacht eigentlich.
Ja.
Von der Soundkulisse, also nicht nur der Soundtrack selber, sondern auch so die Soundkulisse
drumherum. Absolut. Ne? Absolut. Ist, wir, ja. haben einfach zwei coole Hauptfiguren, die wirklich so der Inbegriff so der von Buddy Cops sind. Ja. Das sind für mich wirklich Myrto und Riggs. Und ganz ehrlich, Schauspieler, die offensichtlich auch genau das richtige jugendliche Alter für ihre Rollen gehabt haben. Wir haben eine tolle Regie, wir haben ein starkes Drehbuch. Ne? Also wir haben einfach auch wirklich, und das ist ein sehr harter Film. Ne? Also die haben sich das auch nicht leicht gemacht, also nicht ganz so mainstreamig angelegt. Und mit 112 Minuten die normale Fassung ist ja auch echt lang. Ne? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal bei so Filmen auch das Gefühl, dass ich sage, oh, warum nicht nur 90 Minuten? Mir wird das alles heutzutage zu lang. Weißt du, wenn wir sind ja schon mittlerweile bei Serien angekommen, mit dass Serienfolgen manchmal eine Stunde oder noch länger lang sind. Und ich sag mir, ich habe doch keine Zeit, mach das doch einfach 90 Minuten Film, 45 Minuten Fernsehfolge halt und so, ne? Und diese 112 Minuten vergingen wirklich wie im Flug. Also jetzt auch in Vorbereitung hier drauf, ich habe so viel Spaß auch wieder damit gehabt, dass ich wirklich gleich weiter gucken wollte und einfach gesagt habe, das ist einfach geil. Ne? Und die 112 Minuten sind wirklich super. Und wer sie im Moment sehen will, die Lisa Rappen Filme sind im Moment in bei Amazon Prime mit inkludiert, also ne? Und nicht bei Freevee. Man muss schon richtig fürs Prime bezahlen, weißt du? Aber dann kriegst du auch Prime, ne? Und
Es gibt noch alternative Eröffnungs- und Endszenen, die wurden auch gefilmt und sind, fragt mich nicht, warum, auf der Lethal Weapon 4 DVD zu sehen. Macht natürlich Sinn.
Geil. In der Box meinst du? Auf der
ich hatte es nur im Internet gefunden, auf der Lethal Weapon 4 DVD. Ich muss da nochmal in meine Box gucken, ob es da auch drin ist. Das weiß ich dann nämlich gar nicht, weil ich habe ja die Blu-Rays und manchmal ist es ja auch so, dass die DVD-Extras nicht übertragen werden aus Gründen oder nur halt deshalb. Aber es und da gibt es eine alternative Szene, wo eben Riggs allein in der Bar trinkt und dann von ein paar Schlägern angesprochen wird, die ihn irgendwie wegen Geld angreifen wollen. Und aber Riggs schafft die dann irgendwie. Und genau, dann, ja, das ist so. Und am Ende, beim alternativen Ende, zeigt Riggs, der Myrto sagt, dass er solle sich nicht zurückziehen.
Okay. Ach so, er versucht ihn zu überreden, dann doch weiterzumachen. Ne? Ist es denn, du hast du denn die gesamten, also die, du hast gesagt, das ist eine halbe Stunde an rausgeschnittenen Szenen gewesen, ne?
Genau, die jetzt auf der, von Teil 1 drauf waren, direkt auf der Blu-ray bei
mir. Hast du dir die angesehen, die halbe Stunde?
Ich hab's mir angesehen. Manchmal hab ich ein bisschen vorgespult und so, aber
Würdest du sagen, die sind zu Recht rausgeschnitten worden oder wir hätten dem Film noch einen Mehrwert gegeben?
Also, ja, im Großen und Ganzen ist es schon okay, dass viel raus ist. Es gab dann halt noch diese eine längere, 3,5 Minuten oder so, die Szene, gibt es, glaube ich, auch bei YouTube, wo da ist so ein Schütze irgendwie, der schießt da auf Zivilisten aus einem Haus raus und dann kommt halt Riggs da vorbei und klärt es auf seine Rambo-Weise und alle denken, ja, der spinnt doch und danach sagt dann auch ein anderer Polizist, ja, du hast voll an einer Klatsche, aber bist ein guter Polizist oder so. Das geht so 2-3 Minuten, die fand ich sehr interessant. Den Rest muss man nicht unbedingt haben, aber ergänzt es halt. Aber du kannst den Film auch nicht 3 Stunden lang machen. Dann, also deshalb.
Ja. Aber das, was du von den Szenen jetzt beschrieben hast, hört sich eher so an, als sind es einfach andere Szenen, obwohl wir den Sachverhalt schon im Film gesehen haben.
Meistens. Oder wo nochmal bestimmte Sachen, wie wer sich, warum, wie fühlt, nochmal kurz gegeben wird. Aber ist jetzt, ja, natürlich ein Film, da fällt immer sehr viel raus. Und nicht schlimm, dass es so gekommen ist. Also,
ja, ich denke auch. Ja. Ich denke auch. Also der ist einfach gut, so wie er ist. Und das Tolle daran ist, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt so auch an die ganze Reihe denke, die komplett so als gut verordnet habe. Ich habe so, dass ich manchmal, man hat es ja oft so bei solchen Filmreihen, dass man sagt, Fortsetzungen waren dann oft nicht so gut. Oder also jetzt zum Beispiel Stirb langsam ist es so, dass der erste großartig ist. Der zweite, naja, der dritte ist wieder sehr gut. Der vierte war okay und so. Der fünfte, da reden wir nicht drüber halt, ne? Und jetzt bei Lethal Weapon ist es bei mir so, dass ich mag den ersten, den zweiten und den vierten wirklich gerne. Den vierten sogar besonders gerne, weil, wie gesagt, Kinoerlebnis ja. und ich den auch wirklich gut finde. Aber bei den dritten habe ich einfach nicht so präsent. Da kann ich mich immer, irgendwie vergesse ich den immer. Beim okay. dritten weiß ich irgendwie nur, erinnere ich mich, glaube ich, nur an die an zwei Sachen. Einmal an die Katze, an die Hausexplosion. Mhm. Nimm du die Katze, rotes. Nimm du die Katze.
Und auf das, drei, oder?
Genau, ne?
Drei und.
Nimm du die Katze. Das ist ja irgendwie mit dem Rot und Grün. Du hast doch eben gesagt, Grün. Nein, Rot, habe ich gesagt. Bist du sicher? Und beim und das Ende, dass dieses Ende in diesen Selbstbauhäusern gewesen ist, wo die sich dann mit diesen Nageltackern wo, da
gefühlt ja, 20 ja. Häuser abfackeln.
Ja, ja, richtig. Das ist irgendwie das
ja, Einzige. Ja, stimmt. Und das Haus, was die da gesprengt haben, das ist nicht irgendwie Effekt. Das, die waren da vor Ort und haben die Genehmigung, diese Sprengen, dass sie da filmen dürfen, was auch schon recht wahnwitzig ist im Nachhinein, aus Sicherheitsaspekt vielleicht. Aber damals haben sie sich da, dürfen wir da drehen und machen. Ja, man durfte bei einer Sprengung drehen.
Das offensichtlich.
War damals aber, so. Das ist ja, schon krass. Also.
Ja, aber auch das Haus von Dixie, was hier in die Luft fliegt, das wird da ja. auch in echt gesprengt ja. worden. Also da hast du gesehen, dass das kein Effekt war nee, und so genau. halt. Ne? Und es wird halt noch stärker dadurch, dass du halt die Leute mhm. davor gesehen hast. Also wahrscheinlich die Stunt-Doubles von Gibson und Glover und so. Aber das ist toll. Also die Explosion sieht wahnsinnig aus.
Genau. Also krass. Es gibt ja. noch eine Szene, lese ich hier genau. Das war, hatte ich auch gesehen bei den ja, die halt Deleted Scenes, wo Rix dann mit seinem Auto irgendwie nachts rumfährt und da eine Prostituierte abholt und okay. Mini-Dialog und ja, aber sie ist ein bisschen verwirrt, weil er will mit ihr nur irgendwie die drei Stooges im Fernsehen sehen
okay.
und das soll so seine Einsamkeit nochmal irgendwie das, beleuchten und das wurde rausgeschnitten. Es geht gefühlt okay. 20 Sekunden nur, 30 Sekunden.
Okay. Also, obwohl, das wäre sogar noch so tiefenpsychologisch
irgendwie ja,
eine,
yes.
eine ja. ganz interessante Szene. Also genau. er hätte quasi eine Prostituierte,
um einfach Sexarbeiterin
bezahlt, um mit ihm
die Dice Stooges zu sein. Aber,
zu sein, ja. zu sein okay.
Einfach so im Fernsehen zu sein.
Aber ja. das ist eine Metapher gewesen. Sind die Dice Stooges irgendeine Praktik, die ich nicht kenne? Weißt du, im konservativen Südniedersachsen hier, weißt Wer du? Weiß. Kennt man so, hier so in
Codewort.
Drei Stooges. Also, bitte die drei Stooges. Boah, du bist aber ein harter, Hund. Ja. Ne? Ja, eine Sache wollte ich noch erwähnen, und zwar hat das nicht direkt zu dem Film, aber du wirst mich jetzt auslachen, Clemens.
Ja.
Aber ich finde die Serie gut.
Habe ich mich Lisa noch nicht Lappen. Angetraut, tatsächlich.
Die ist, der Riggs-Darsteller ja. ist nicht nur der Schneuzer der Herzen, ne? der macht das so gut, dass du wirklich Mel Gibson so ein bisschen fast vergisst in dieser Rolle.
Okay.
Und zumindest die ersten beiden Staffeln, also es gibt drei Staffeln, danach ist halt so zwischen der zweiten Staffel so ein bisschen Streit zwischen den Hauptdarstellern gegeben, dann musste der Riggs-Darsteller gehen, danach hat man einen neuen Hauptdarsteller genommen, also neben dem Myrto-Darsteller, das hat nicht funktioniert und ist die Serie nach drei Staffeln eingestellt worden. Aber die ersten beiden Staffeln sind sehr, sehr gut. Also
die spielt dann wahrscheinlich, spielt die dann in der heutigen Zeit? Oder
ja,
auch
ja, ne? in der heutigen okay. Zeit ist es halt eine Fernsehserie, die ist gut, aber aufwendig gemacht. Und ich hätte das im Leben nicht gedacht, weil meistens diese Fernsehserien nach solchen Kinofilmen ja, nicht funktionieren. Das ist
ja auch schon länger her, die Filme.
Ja, 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 ist schon ein paar Jahre jetzt her. Aber ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich damit mal angefangen mit der Serie. Und ich habe wirklich dann, und das habe ich lange nicht mehr gehabt bei sowas, bei so einer Syndicate-Serie. Ich habe dann wirklich die 44 Folgen der ersten beiden Staffeln, ich glaube, das sind um die 40 Folgen, die ersten beiden Staffeln habe ich mir komplett angesehen und habe die wirklich gut gefunden. Ich finde den Riggs-Darsteller, den fand ich wirklich gut. Und wie gesagt, dieser Schneuzer war super von ihm. Und ich hab wirklich Lethal Weapon-Vibes in dieser Serie gehabt. Ja. Gerade in den ersten beiden Staffeln. Danach war es halt vorbei, als man den Riggs rausgeschrieben hat und einen anderen und hier den Stifler hier aus dem American Pie-Film hat man dann in die zweite Hauptrolle gesetzt und so. Das hat nicht funktioniert und dann war es auch vorbei. Ist leider halt so am internen Streit hinter den Kulissen auseinandergebrochen, aber es gibt ja viele von solchen Serien. Es gibt ja von hier Beverly Hills Cop gab es irgendwie mal was oder auch von Rush Hour. Rush Hour ist übrigens auch so ein Beispiel für so ein Buddy Cop
Franchise.
Ne?
Vergessen.
Ne? Ja, da werden wir sicher ganz vieles. Ich wollte ja nur ein paar Beispiele droppen und so. Da gab es ja aber auch mal was, aber die ersten beiden Lethal Weapon Staffeln. Die sind sehr, sehr sehenswert, wer Bock drauf hat. Und ich hätte das auch nicht gedacht, dass das mit einer Neubesetzung der Rollen funktioniert. Aber das hat es getan. Deshalb da mal so als Tipp, wer da Bock auf eine gute Krimiserie hat mit einem starken Einschlag der Lethal Weapon Filme, der sollte sich das mal ansehen. Ja.
Sehr gut. Ist die denn verfügbar irgendwo?
Also sie ist bei Amazon drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie in Prime... Also ich habe sie damals bei Prime gesehen. Ich weiß aber nicht, ob die im Moment in Prime mit drin ist. Ich glaube, jetzt musst du momentan für bezahlen. Aber wenn wir Glück haben, ist sie ja irgendwann mit 5 Werbeblocks vielleicht bald bei Freebie. Creepy. Ja. Ja, ansonsten, lieber Clemens, habe ich nichts mehr, was ich zu dem Film loswerden möchte.
Nee, ich guck gerade.
Ich bin durch mit meinen Notizen.
Irgendwelche Zitate noch?
Hast du noch welche, die du loswerden möchtest? Außer, dass du zu, dass ich bin zu alt für diesen. Ich bin wirklich super.
Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja. Das zieht sich ja auch durch die Reihe. Ja,
genau. Und es gibt keine Helden mehr auf dieser Welt. Das ist so super. Ja.
Genau. Ja, ich guck gerade, wer ist streamt, ob da. Warte,
ich guck gerade. Ich meine, es ist. Ich habe gerade mal geguckt. Es ist bei Amazon Prime drin, aber nicht im Prime okay. Gerade drin. Aber da habe ich es da gesehen. Also es war schon mal drin. Vielleicht kommt es da auch wieder.
Ja, weiß man nicht.
Ja. Weiß man nicht. Naja, gut. Dann, liebe Leute, würden wir uns hier an der Stelle verabschieden und ihr werdet irgendwann im Laufe des Jahres dann den zweiten Teil hören. Den hört ihr dann beim guten Clemens.
Hm? Ja. Super.
Tja, lieber Clemens. Dann in dem Sinne bedanke ich mich bei dir.
Ja. Und ebenso.
Liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.